herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz, Folge 78. Ich begrüße an meiner Seite Felix Weigt.
Das Murmeltier des Jazz.
Wir fangen heute ein bisschen langsamer an. Wir sind beide etwas müde. Ja. Es sind die tropischen Nächte, obwohl es schon September ist. Man schläft nicht so gut. Und trotzdem müssen wir schnell machen, denn ich habe gleich noch einen Call nach Großbritannien. Okay. Ich muss einen Call nach Großbritannien machen.
In Englisch?
Und, in Englisch, ja. Ja, ja, ich rede Englisch. Und das habe ich herausgefunden. Früher habe ich mir wahnsinnig viel Mühe gegeben, halt einigermaßen gutes Englisch zu sprechen. Ich war auch mal eine Zeit lang recht stolz auf mein Englisch. Ich habe auch mit Beziehungen über Jahre geführt auf Englisch, wo wir uns viel gestritten haben. Ja. Das heißt, ich war eigentlich ganz gut so im Argumentieren. Und es hat dann so ein bisschen nachgelassen. Und ich habe aber gemerkt, die Engländer, die wollen das auch gar nicht. Die wollen den German. Ich muss eigentlich möglichst, yes, yes, are interesting what you are saying. Also wenn sie, je deutscher ich spreche, desto besser finden sie es eigentlich. Desto authentischer ist das Ganze. Deswegen gebe ich überhaupt keine große Mühe mehr, besonders eloquent rüberzukommen in meiner Sprachgewandtheit auf Englisch. Eigentlich ist das nicht gewollt.
Ja, ich glaube, das ist auch speziell bei den Engländern so. Für uns klingt natürlich Deutsch mit englischem Akzent, Englisch mit deutschem Akzent klingt so ein bisschen leicht dusselig und wir wollen auch alle so einen schönen so Oxford-Englisch-Akzent. Oxford. Für die hat das aber, glaube ich, der deutsche Akzent dann eher was Furchterregendes. Die kennen das ja nur aus Nazi-Filmen und denken, oh nee, wenn wir jetzt nicht kuschen, dann schießt er uns die V2 rüber, der Lambert. Deswegen ist das vielleicht auch so gerade in Verhandlung. Das ist eine gewisse Autorität.
Ja.
Schneiden wir raus.
I'm telling you.
Okay. Sehr gut. Ja, es ist eine leichte, so eine besondere Müdigkeit, leichte Schläfrigkeit, Morgenstimmung, die wir hier beide haben. Ich bin wieder in Dresden, in der Dresden Psycho-Bude, unterm Dach. Ich nehme wieder auf mit dem MacBook-Mikrofon. Es gab keine Beschwerden. Ich habe da wirklich lange dran rumgedreht, letztes Mal.
Ja, wisst ihr.
Und diesmal habe ich aber jetzt alle Fenster geschlossen, weil das dann mit den Nebengeräuschen doch ein bisschen hakelig war. Ich hoffe, ich sterbe nicht an Sauerstoffmangel während der Aufnahme. Aber du bist ja per Funk verbunden.
Ja, ich bin per Funk verbunden und natürlich mit einem super Mikrofon. Ja, es scheint die Leute nicht zu stören. Und da kommen wir vielleicht auch schon zu unserem ersten Nachtrag. Denn wen es stören sollte, wäre natürlich der Hi-Fi-Snob.
Ja.
Hi-Fi. Sagt man Hi-Fi oder Hi-Fi?
High-Fidelity, also Hi-Fi.
Hi-Fi sagt man.
Ja.
Hi-Fi, genau. Und das hat Kohli nochmal nachgetragen, einer unserer absoluten Lieblingshörer. Den hätten wir doch vergessen.
Ja.
Wenn nicht sogar der Lieblingshörer. Den hätten wir doch vergessen. Also der eine richtig geile Anlage zu Hause hat und sehr viel Zeit in diesen Läden verbringt. Diese Läden sind ja auch wirklich nicht aus unseren Innenstädten zu verdrängen. Ne? Also da gibt es einfach immer diese Hi-Fi-Läden, wo es einfach immer noch geile Boxen gibt und so und irgendwie alles besonders ästhetisch aussieht. Und die Leute, die sich da drin aufhalten und halt sich interessieren für diese technischen, hochwertigen Produkte, das müssen nicht unbedingt Musikliebhaber sein.
Nee.
Also es gibt Leute, die sind sehr interessiert an einer richtig geilen Hi-Fi-Anlage, haben gar keine Ahnung von Musik.
Nee, das stimmt. Also da ist auch bei mir im Grindelviertel sind auch mindestens zwei dieser Läden.
Ja, die gibt es wirklich in jeder Großstadt.
Noch mehr, ja. Und da geht es um Materialien, ne? Dass ich glaube, die Kabel müssen aus Gold sein oder die Stecker.
Ja.
Ist mein Eindruck.
Genau, also es werden meistens auch so eins, zwei Plattenspieler dort verkauft.
Ja.
So ganz hochwertige, holzvertäfelte Plattenspieler.
Ja. Und Boxen, die aussehen, als seien sie gerade von der Documenta gekommen, so wie so Skulpturen.
Ja. Ah, ja.
Völlig richtig.
Ich gehe da nie rein in den Laden. Du? Warst du schon mal in so einem Laden drin?
Ich war schon mal in so einem Laden drin, aber dann immer auch so aus so blöden Gründen wie ich brauche einen Adapter Cinch auf Stereo-Klinke und dann sind die schon halt total abgeturnt, weil da kommen ja nur so zwei, drei Kunden am Tag rein und dann denken sie, okay, jetzt können wir gleich wieder abnerden. Ja. Also mir erzählte ein Kollege, schöne Grüße, sein Vater ist auch ein Hi-Fi-Freak. Und der hat irgendwie rumgetrickst an der Stromleitung des Hauses, um irgendwie einen entstörten Strom oder sowas für seine Hi-Fi-Anlage zu bekommen. Da weiß ich nicht, was der da gemacht hat. Irgendwas überbrückt oder so. Irgendwas mit der.
Damit es nicht so rauscht.
Ja, oder? Irgendwas mit der Erdung. Das heißt, er ist so ein Hi-Fi-Freak. Er nimmt quasi in Kauf, dass er abfackelt zu Hause, weil er die deutsche Brandschutzbestimmung, die ja sehr streng ist, nicht einhält, um einen noch geileren Sound zu haben. Das ist Liebe. Das ist Passion.
Das ist reine
Appreciate-Passion.
Genau.
Hast du da irgendwie so Anwandlung bei dir im Studio, sag mal? Irgendwie so hast du so Supersteckdosen Oder irgendwie Spezialkabel, Goldkabel.
Ja, ich hab irgendwie gute Kabel irgendwie, weil mir der Techniker, liebe Grüße an Matthias, das irgendwann mal alles so reingebaut hat hier. Das ist halt alles, der ist halt so ein Typ.
Ah, ja.
Also der würde vielleicht auch in so einen Laden gehen. Also ich meine, der ist halt eher so ein Typ, aber was so Outboard-Equipment angeht, den hatten wir ja nicht vergessen. Ne? Also so einen Typ, der halt so viel
der
analoges Equipment. Ja, der Technik-Snob, genau.
Ja.
Genau, den hatten wir, glaube ich, und das ist auch der verantwortlich für den Kram, der hier so rumsteht und wie er so zusammengebaut ist. Deswegen habe ich mich einfach an seiner Ästhetik orientiert, weil ich dachte, der wird schon wissen, wie es geht.
Ja.
Ich weiß nicht, ich hätte mir wahrscheinlich auch einfach die Kabel von Thomann bestellt oder so, keine Ahnung.
10er Pack Patchkabel in allen Regenbogenfarben.
Ja. Ja. Nein, aber deswegen, ich bin ihm sehr dankbar, deswegen klingt das ja auch alles hier so einwandfrei.
Super. Also ich habe mal gehört, wichtig an Kabeln ist vor allem gerade in so einer Studioverkabelung, dass sie möglichst kurz sind, habe ich mir sagen lassen.
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Also man sollte nicht zu lange Kabel nehmen. Aber das ist in meinem Studio auch gar nicht nötig, denn so groß ist es ja nicht. Also.
Ich höre dich gerade über Funk, nämlich mit meinen tollen AirPods Pro. Danke, Apple, für dieses tolle Produkt. Und kann deswegen jetzt einfach mit der Kaffeetasse hier rüber in die Küchenzeile. Und du hörst mich immer noch.
Ja, ich höre dich noch.
Und kann dir mal einen Kaffee einschenken.
Ja. Toll, man sieht ihn jetzt gerade nicht. Er hat das Bild verlassen. Man hört eine Kaffeemaschine im Hintergrund. Es scheint ganz gemütlich bei ihm zu sein, obwohl er Dachschrägen offensichtlich. Er hat unter Dachschrägen zu leiden. Das Schauspielhaus Dresden oder vielleicht ist das Stadttheater, ich habe keine Ahnung, scheint nicht sonderlich viel Geld zu haben. Das ist deswegen so eine Hundebude.
Staatsschauspiel Dresden. Und das ist ja eine absolute, das ist ja eine absolute Premium-Luxuswohnung, die ich habe. Nein, ist wirklich muckelig.
Sieht super aus.
Ist wirklich muckelig. Völlig okay.
Aber kannst du auch irgendwo gerade stehen? Oder?
Doch, doch. Ich kann dich jetzt ja, guck mal, ich könnte dich ja jetzt herumführen. Hier, greatest Podcasting ever. Jetzt siehst du hier.
Das ist ja nur Dachschrägen.
Das ist hier.
Da passt doch kein Mensch rein.
Hier, Küchenzeile. Ja. Riesenbett von Ikea. Flat Screen. Sofa. Balkon. Alles ganz toll.
Balkon, also, naja, halt eine Öffnung in der Decke.
Genau. Also guckt euch. Im Staatsschauspiel Dresden. Guckt euch an, Drogefaust.
Heißt das so? Staatsschauspiel? Staatsschauspiel heißt das Theater? Ja. Was soll man sich da angucken? Was
Drogefaust. Ein Drogenprojekt zu Sucht und Rausch nach Goethes Faust von Jeanette Mikan, eine Produktion der Bürgerbühne. Da spielen nämlich Laien. So, das sind so Kids zwischen, na, 2 14-Jährige haben wir, aber die meisten sind so, na, bis 22.
Aber ohne Faust kommt man da nicht klar. Also man versucht schon irgendwie so eine Brücke zu schlagen an das Volk, was quasi nicht so hochkulturell eigentlich interessiert ist und sich dann, und die Leute auch mit einzubeziehen. Aber Faust muss schon dabei sein.
Na, das ist ja so ein, das ist ja auch ganz interessant. Das ist ja echt das ist ja das Gegenteil von Pop, was quasi dieser subventionierte Markt macht. Also sowohl die klassischen Spielstätten, also die Opern und die symphonischen Spielstätten, als auch die Staats- und Stadttheater, die machen ja im Prinzip nichts anderes, als die ganze Zeit immer Repertoire zu spielen. Also nein, die machen natürlich, es gibt auch irrsinnig viele Uraufführungen, die sind nämlich auch nochmal extra gefördert, aber natürlich immer Repertoire. Nathan der Weise.
Steht das irgendwo in so einem Manifest eigentlich eines Stadttheaters? Ist das irgendwo in den Statuten festgehalten, dass man immer so und so viel mal Faust oder was weiß ich, irgendwelche Klassiker auf
Odysseus
oder so auf dem Programm stehen haben muss?
Das weiß ich nicht. Wojciech haben die. Ne, das ist irgendwie, na gut, also ja, also ohne der Besuch der alten Dame. Jetzt wahrscheinlich ohne Gefrotze könnte man natürlich sagen, das ist wahrscheinlich einfach Teil dieser Kunstform, zu sagen, wir finden besonders interessant, irgendwie bestimmte Stoffe immer und immer wieder neu zu interpretieren, so wie die Klassiker.
Ja.
Da kommt ja keine Spielzeit ohne eine Brahms-Symphonie aus.
Das ist ja richtig, aber der Unterschied ist da, dass ja niemand versucht, jetzt mit drogenabhängigen Laien dann irgendwie den Mozart aufzuführen.
Also die Laien sind nicht drogenabhängig, das muss ich nochmal sagen, liebe Kinder. nee, das ist, keine Ahnung, das ist irgendwie, das Theater liebt das. Der Remix.
Ja.
Gibt's im Jazz auch. Dann macht man mal so ein Album, Stan Getz Plays the Beatles. Oder Jacques Lussier. Playbach.
Ja. Und wie hieß der Vater von, dem Hamburger Jazzsänger?
Eugen Zitzero.
Ein paar Jahren verstorben ist. Eugen Zitzero, genau. Der hat doch auch irgendwie alle möglichen Vertonungen, also alles Mögliche auf Jazz gemacht, von Chopin bis...
Genau, da gibt es auch die sehr gute Liszt. Platte, Die möchten wir hier nochmal empfehlen, weil die wirklich wahnsinnig schnell und virtuos ist. Das ist eigentlich das Tolle. Und die heißt Rococo Jazz.
Rococo Jazz.
Ja, von Eugen Cicero. Wie kamen wir drauf? Wegen dem Startschauspiel und der Wohnung.
Ja.
Genau. Droge Faust natürlich. Was muss da für Musik rein?
David Bowie.
Nein, natürlich Drogenmusik. Und was ist Drogenmusik? Ja. Techno-Musik.
David Bowie.
Techno.
Ach, Techno-Musik.
Techno. Das, und das Problem an Techno ist, das ist sehr laut. Deswegen treiben mich gerade so Sachen um. Wie schaffe ich das, dass eine Musik, die sehr laut ist, noch gut klingt?
Also ich bin... Jetzt muss ja auch noch der... sind die dann mit Mikrofon ausgestattet, damit der Text auch noch
zu hören
ist?
Ja, mit Ports. Genau. Ja, okay. Genau. Aber ich fühle mich wie so ein richtiger Techno-Artist, weil mich gerade interessiert, wie schaffe ich das, dass die Bassdrum im großen Saal da richtig fett klingt.
Okay. Weil, und das ist wahrscheinlich ganz gut, dass du, wenn du mit Laien arbeitest, dass die mit Mikro ausgestattet sind, weil die können ja nicht so rumschreien. Also, wobei ja Stefan Schulz im letzten 29er meinte, er möchte nicht angeschrien werden. Das geht ihm beim Theater total auf den Sack, dass die Leute mal so rumschreien.
Ja, das ist auch so ein bisschen so ein Theaterklischee natürlich. Also aber man muss fairerweise sagen, auch die Profis sind am Theater in größeren Spielstätten, größeren Bühnen mittlerweile fast durchgehend mikroportiert. Also das ist mittlerweile wird das viel benutzt. Es ist natürlich auch einfach angenehmer, also weil du natürlich eine bessere Textverständlichkeit hast. Es leidet sicherlich die Technik drunter so ein bisschen.
Ja.
Also ich habe schon am Theater das Gefühl, dass so die älteren Kollegen teilweise ein bisschen klarer sprechen können, weil die noch aus der Pre-Mikroport-Generation kommen. Aber vielleicht stimmt das auch
nicht. Die alte Schule.
Ja, es ist vielleicht auch nur eine individuelle Wahrnehmung. Weil natürlich beim Sprechen auf der Bühne geht es darum, dass man natürlich so einen Raum füllen kann. Ganz interessant, wenn Schauspieler singen, weißt du, wie das klingt?
Ja, das weiß ich.
Das klingt dann
so, wenn sie singen. Oh, das ist es wird ich gesungen. Wir haben den Liederabend vorbereitet.
Und das ist aber ganz interessant. Das liegt daran, dass Schauspieler oft ihre Sprechtechnik auf den Gesang übertragen.
Ja.
Und die starke Artikulation im Gesang auch zu hören ist. Was ganz interessant ist, weil andersrum zum Beispiel, warst du mal in einem Musical?
Ja.
Da sprechen die Leute so, Simba, was machst du hier?
Also ich war noch nie im Musical, ehrlich gesagt. Ich habe gerade ja gesagt, einfach weil ich dachte, ich war bestimmt mal Musical. Mir fällt einfach noch nie im Musical.
Weil ist cool? Musical warst du mal bei? Wird dann so gesprochen, weil die diese Belting-Technik, also diese Technik mit dieser Mischstimme, mit der sie wahnsinnig laut singen können, die übertragen sie dann wieder auf das Sprechen. Und an der Oper wiederum im Rezitativ bei der Zauberflöte, was machst du hier, Tamino? Da wird dann gerne so diese Operngesangstechnik auf die Sprache übertragen, Tamino, Pamina. Das ist wirklich interessant. Nein, also weil Leute, die dann quasi mit ihrer Stimme auf der Bühne arbeiten, die haben quasi eine Haupttechnik. Und die wird dann also quasi, ob man singt oder spricht, auch übertragen. Also finde ich eine ganz interessante Beobachtung.
Dass am Theater so gesungen wird.
Ja. In diesem Zusammenhang empfehle ich das Interview bei Hotel Matze mit Franz Rogowski, der ja wirklich einen ganz anderen Hintergrund hat. Der könnten wir eher so privat ausgebildet, hat gar nicht so einen Theaterhintergrund und so. Und der spricht ja ganz anders auch.
Ja gut, der muss man sagen, der hat auch eine Hasenscharte.
Was meinst du?
Der hat auch eine Hasenscharte und eine, glaube ich, auch eine Hörbehinderung, was das Sprechen schwierig macht. Gibt aber ihm natürlich seinen Style.
Bei ihm so ein Style und er findet die richtigen Worte in der Beschreibung über diese ganze Schauspielkultur, wenn Leute dann anfangen, sich politisch zu äußern aus dieser Riege oder anfangen, irgendwelche Liederabende zu machen. Da hat er eine ganz gute Sicht drauf. Ich würde das einfach mal empfehlen, ohne das jetzt hier weiter wiederholen zu wollen, sonst gibt es nur Ärger.
Ja.
Das hat er ganz gut gemacht.
Ja. Genau. Aber diese ganzen Schauspielmanierismen, die habe ich natürlich in meinem Ensemble nicht, weil das sind ja alles Laien oder Leute, die vielleicht ganz am Anfang sind ihrer Schauspielkarriere. Da haben wir noch diese schöne Natürlichkeit im Spiel.
Ja. So das wird aus. Ja auch oft gesucht in der Kunst, ne? Und auf der anderen Seite, dann kommen sie in die Schulen und dann wird denen oft so nachgesagt, die sind gar nicht mehr formbar oder so, wenn sie halt schon zu krass individualistisch sind. Oder aber auf der anderen Seite werden auch immer die großen Talente gesucht. Das finde ich total widersprüchlich in dieser akademischen Kunstwelt, dass man halt irgendwie mal beides will. Man will halt Leute, die wahnsinnig irgendwie eigen sind, aber auch Leute, die sich noch formen lassen.
Ja.
Und das ist irgendwie merkwürdig. Also in meinem Gehirn ist das ein Widerspruch.
Na klar, und man möchte natürlich Leute, die eine technische Exzellenz haben, aber auch einen individuellen Ausdruck.
Ja.
Ist aber auch, zieht sich, glaube ich, quer durch alle Kunstformen durch. Außer natürlich in der bildenden Kunst. Da haben wir ja einen Verfall des Kunsthandwerks, des Handwerklichen. Da reicht es ja anscheinend mittlerweile einfach in die Ecke zu scheißen und ein Stück Gaffer drüber zu kleben und ab auf die Dokumente. Schneiden wir raus. Ja. So, haben wir Rückmeldung?
Ja, wir müssen ein bisschen kritisch werden mit uns. Also die Parasitären sind etwas traurig geworden, dass wir diesen Begriff immer benutzen. Schon da gibt es auch Leute aus meinem Team, die sagen, das tut denen schon ein bisschen weh.
Okay.
Wenn wir immer wieder sagen Parasitäre und so.
Ja.
Ich würde als Tipp denjenigen, die sich da angesprochen fühlen, erstmal sagen, das ist nicht bös gemeint, denn wir haben schon mal einmal gesagt, also auch der Haifisch braucht seine Parasiten, damit die Zähne sauber sind. Zum anderen könnte man es auch lösen wie Asterix Westphal, den ich damit mal ein bisschen aufgezogen hatte. Und dann meinte er als Gegenreaktion, ich glaube, es war so eine Situation, wo ich ihm vorwarf, dass er zu sehr halt Leute abfeiert, die halt quasi ja gar nicht direkt Künstler sind und so. Dann meinte er so, ich merke schon, du wünschst dir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. So, okay. so kann man es auch machen. Das war eine gute Retourkutsche, habe ich ihm hoch angerechnet. Oder Dr. Markus Göres löst das immer mit so ein paar Beleidigungen von der Seite. Also da werden kleine Beschimpfungen so leise so eingestreut hin und wieder. Okay, das kann man auch total gut machen, finde ich.
Ja, also ich halte mich da mal raus, finde es immer interessant, dass du den Podcast hier nutzt, um nochmal deine Mitarbeitenden, zuarbeitenden Parasitären ein bisschen abzuwatschen. Schöne Grüße.
Wieso abzuwatschen? Ich finde, die machen das gut.
So, ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt also zwischen Dr. Markus Göres und Dr. Asterix Westphal ist natürlich ein Unterschied, weil Asterix ist ja Anwalt. Der ist ja wieder eigentlich auch der Gegner der Parasitären, oder?
Ja, genau.
Ja. Also er ist sozusagen so ein... Da gibt es wahrscheinlich auch noch in der Tierwelt auch noch eine Parabel drauf, die mir nicht genau einfällt. Aber irgendjemand knabbert ja wahrscheinlich auch diese Putzerfische von den Haifischen weg.
Ja. Und das ist dann Asterix. Nee, also man sollte sie wirklich nicht alle über einen Kamm scheren. Das meinte auch genau neulich ein Freund. Also, weil es wären ja nicht Tourmanager mit Plattenbossen jetzt zum Beispiel gleichzusetzen.
Auf gar keinen Fall.
Aber Plattenbosse sind ja auch nicht gleich Plattenboss. Also jetzt ein Plattenboss von einem Indie-Label, zu dem man irgendwie ein kumpeliges Verhältnis hat und mit dem man irgendwie gerne Bier trinken geht, ist ja nicht der gleiche Typ wie der, mit dem ich nachher bei Zoom auf Englisch mit ihm rede. Das sind ja andere Leute, das sind ja also ganz andere Menschen, Typ Mensch, sag ich mal. Und ein Techniker ist dann nicht gleich der Booker und gleich, das stimmt ja alles.
Nein,
deswegen stimmt. Sollten wir vielleicht ein bisschen mehr Trennschärfe in diesen Begriff ziehen oder vielleicht so Begriffe manifestieren wie zum Beispiel Teilparasitäre oder so.
Ja, Semiparasitär. Ich weiß es nicht. Also ich finde es aber interessant, dass dann, also das ja... Also von diesen Hands-on-Tourberufen habe ich jetzt auch noch keinen Widerspruch zum Parasitären gehört. Wobei so sagen wir mal, Tontechniker und Lichtleute und so sind ja auch selber gerne Künstler.
Ja, die würden am liebsten 7% auf die Rechnung schreiben.
Ja, natürlich. Aber ich denke ja auch immer so ein bisschen, was jetzt also diese hoch in der Hierarchie hochstehenden Parasitären ja haben, was wir nicht haben, oft als Künstler, ist der Geschäftssinn. Sag ich mal, die Geschäftigkeit und auch zum Beispiel so die finanzielle Finesse, so dass zum Beispiel mir da der Song einfällt, auch im Bentley wird geweint, wenn es darum geht, traurig zu sein über diese Abschätzigkeit durch uns.
Weil was sie haben, doch gar nicht abschätzig.
Was sie haben, ist ihr Reichtum,
den
sie auf uns bauen.
Genau. Wir haben ja nur das kulturelle Kapital und die haben das echte Kapital.
Ja.
Ist das die Wahrheit? Keine Ahnung. Wir müssen vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, dass wir dann nicht irgendwie Leuten zu nahe treten, die ja eigentlich auch nur uns unter die Arme greifen und helfen und so. Weil natürlich keiner will Parasit sein. Das ist natürlich erstmal ein Begriff, der natürlich vielleicht beleidigend wirken kann.
Ja, aber ich meine, das Alien von Ridley Scott ist ja auch so eine Art Parasit.
Ja.
Dass sich ja quasi, dass die Eier in den Menschen legt und dann...
Aber das ist ja nun wirklich auch abgrundtief böse und will den Menschen zerstören.
Ja, aber ultra cool, also was da Boxoffice-mäßig geht. Also
ja, genau, Kohle wird gemacht auf jeden Fall.
Ja, und ich meine, das ist auch ein beeindruckendes Teil.
Ja.
Alien Romulus, hast du das gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Siehst du, das ist also eine lange Karriere. Die hat Sigourney Weaver nicht gemacht. Also vielleicht Sigourney Weaver, aber fürs Alien geht es immer weiter.
Bis Alien geht's weiter, Sigourney Weaver, aber sie ist auch nicht, wie ist es ausgegangen mit ihr? Im vierten Teil war sie auch immer noch, oder?
Da war sie noch und dann wissen wir, dann Open End, dann wurde nicht weitergedreht.
Ja.
Ja, also die Parasitären, Rückmeldung der Parasitären, gut.
Ja, wir lieben euch, wir lieben euch alle.
Wir nennen die Parasitären einfach nicht mehr die Parasitären. Ne? Also Hypoparasitären.
Das ist nur so, weil, da muss man halt immer die einzelnen Berufsbezeichnungen raushauen. Social Media Management, Anwalt, was da alles gibt, Booking Agentur und so. Da ist natürlich so ein einheitlicher Begriff natürlich für so einen Podcast leichter, kommt man da schneller zur Rande.
Ja, das stimmt. Ja,
aber wir werden da uns Mühe geben, das ein bisschen trennschärfer zu machen.
Außerdem sind wir ja auch hier nicht in unserer Rolle als Künstler, sondern als, wie sagt man, als Kommentatoren und Journalisten.
In erster Linie, ja.
Ja. So, wir haben da, ich habe mehrere Leute schrieben hier. Ich suchte dieses Fußballlied, was ich vorspielte letztes Mal, und ich habe die Antwort. Dankeschön an euch, wirklich mehrere Rückmeldungen. Es ist das Stück Speedy Gonzales von Pat Boone.
Aha.
Ja, da kommt das her.
La 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 la.
Genau.
La 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 la.
Völlig richtig, genau.
Und ist das ein Anspieltipp? Hast du noch mal reingehört?
Absoluter Anspieltipp. Pat Boone war mir gar nicht so bekannt. Das ist so ein Name, der fleucht rum. Das ist auch so ein schlageriger, ja, so ein softer Elvis, sag ich mal, aus den USA, aus den 60er Jahren, 50er, 60ern. Lebt noch. Schöne Grüße, Pat Boone. Ich kannte den nur von seinem Schlagzeugfill.
Ja.
Kennst du das Pat Boone Schlagzeugfill?
Nö.
Das geht so. Pat Boone, Debbie Boone, buff.
Pat Boone, Debbie Boone.
Pat Boone,
Debbie Boone.
Ah, okay. Pat Boone, Debbie Boone.
Ja, ist ja. Gut.
Ja. Ja, weltberühmt. Kennt natürlich jeder, der sich mit Schlagzeug beschäftigt. Pat Boone, Debbie Boone. Weltberühmt.
Ja.
Ist nach dir auch ein Film benannt? Anscheinend nicht.
Nee, aber nach dir ja auch nicht.
Nee.
Ja. Und was ist das? Welche Zeit ist das so?
Pat 60er. Boone?
60er.
60er, 50er, 60er. Also, hört mal rein, Speedy Gonzales, Pat Boone, Debbie Boone.
Ich habe neulich mal Back to the Future geguckt. Das ist ja wirklich ein wahnsinnig brutaler Film eigentlich.
Der alte Film.
Back to the Future, also zurück in die Zukunft, sagen wir in Deutschland.
Ja.
Also, ich will jetzt hier nicht so Filmanalyse-Takes machen, so, aber das ist ja wirklich krass, was man da lernt, nämlich, dass man halt quasi, ja, seinem Vater bringt ja Marty McFly bei, dass er sich körperlich wehren muss. Er muss den Biff schlagen, so, damit er sich quasi später durchsetzt und ein reicher Romanautor wird, weil dann traut er sich nämlich auch, sein Buch zu verkaufen. Also er wird einfach selbstbewusster, weil er sich halt einfach mal körperlich behauptet hat. Gegen den er dann selber unterdrückt, der putzt dann sein Auto, und in der anderen Realität vorher ist es halt so, dass er ja für Biff arbeitet. Das heißt, man lernt, man muss in der Zeit zurückreisen und nochmal richtig von vornherein einfach lernen, sich körperlich durchzusetzen, dann geht's dir auch ökonomisch ganz gut. Das ist jetzt irgendwie, das finde ich schon brutal eigentlich, finde ich, also die Ideologie, die dahinter steckt. Aber was mir auffiel, ist ja, das fand ich früher immer total lustig, wie Marty McFly ja den Rock'n'Roll quasi erfindet.
Ja.
Und dann ist da diese Band und der eine von denen ist irgendwie der Cousin Marvin von Chuck Berry.
Ja.
Und ruft dann halt Chuck Berry an und sagt, du brauchst doch irgendwie Inspiration für irgendwie den neuen Sound und so. Und damit wird ja impliziert, dass Marty McFly quasi der Erfinder des Rock'n'Rolls ist. Also der White Guy from the Future hat eigentlich den Rock'n'Roll erfunden. Ja. So, das hat was sehr Despektierliches auf so die Errungenschaften von schwarzer Musikkultur, finde ich, ja.
Also
ich weiß nicht, ich finde, dieser Film ist nicht besonders gut gealtert, da gibt es bessere. Also Alien zum Beispiel, glaube ich, bestimmt aktueller. Kann man immer noch gucken.
Ja, das ist jetzt natürlich ja wieder, also wirklich feinste Ideologiekritik, die du hier übst. Ich halte mich da mal inhaltlich raus, möchte da lieber einen Segway zum Thema Musik spannen. Und zwar gibt es ja diese Stelle, die in der deutschen Übersetzung ist, es ist ein Blues. Also er ist auf der Bühne des Schulfestes und sagt gibt der Band Spielanweisungen und sagt, ich glaube, in der deutschen Übersetzung, es ist ein Blues, B-Form, achtet auf die Tempowechsel, der Rest kommt von selbst.
Achtet auf den Tempowechsel, der Rest kommt von selbst. Das klingt schon so kompliziert, wie soll da eine Band mit umgehen? Also B-Form, okay, das meinte wahrscheinlich ein Blues in B.
Ja.
Aber wenn da jetzt auch noch Tempowechsel drin sind, also wie soll man denn damit umgehen, wenn das vorher gar nicht geprobt wurde?
Ja, so.
Sind's ja dann nicht.
Das ist jetzt nämlich interessant. Könnte das möglicherweise ein Übersetzungsfehler sein?
Oder es haben also die gleichen Leute, die halt sich dachten, komm, wir lassen mal den White Guy from the Future den Rock'n'Roll erfinden, haben sich vielleicht gedacht, so komm, wir stellen das mal so dar, wie wir uns ungefähr Musik vorstellen, wie Musik gemacht wird. Ist ja nicht besonders viel Know-how im Drehbuch drin, so, würde ich sagen.
Die Lösung ist, es ist ja ein englischer Film. Das heißt, wir haben hier eine Synchronisation. Er sagt im Original, it's a B-Blues, also ein natürlich B-Form meint Tonart B, obwohl es, glaube ich, in Wirklichkeit B-Flat ist. Und dann sagt er, watch me for the changes, was in der deutschen Übersetzung dann Tempowechsel ist.
Ah, aber die Changes sind einfach die Akkordwechsel.
Richtig, also.
Naja.
Die Changes meinen hier die Akkordwechsel.
Wobei das ja auch schon wieder doppelt gemoppelt ist, weil der B-Blues gibt ja auch die Akkordwechsel eigentlich schon vor. Das heißt, auch das ist nicht ganz besonders, also richtig gut.
Naja, es gibt ja, da gäbe es ja noch Blues-Variationen oder sowas. Das würde ich mal verzeihen, das finde ich schon okay zu sagen. Wir spielen, achte mal auf mich. Chuck Berry wiederum, der hat, das sind auch so Räuberpistolen, die so ältere Kollegen erzählen. Ich tippe hier die ganze Zeit auf meinem Computer rum. Ich hoffe, dass ich nicht hier die ganze Zeit so klick, klick, klick.
Hat man gehört, aber nicht so schlimm, nicht so schlimm.
Ja, okay. Was ältere Kollegen erzählen, ich weiß nicht, ob das stimmt, hätte ich auch gerne mal Informationen zu. Chuck Berry war wohl lange auf Tour noch, der ist ja auch recht alt geworden und hatte aber gerne auch mal eine lokale Rhythmusgruppe. Und sei wohl auch eher so, ja, sagen wir mal, so ein, nicht, also wie sagt man, ein etwas ruppigerer Gesell gewesen. Aber diese Backing-Bands natürlich ist natürlich ein super Gig, wenn es heißt, hier kannst du morgen spielen im Huxleys mit Chuck Berry, würdest du ja auch sagen, machst du, ne?
Ja. Klar.
Und dann ist es wohl so, dass Chuck Berry so eine komplizierte Geheimsprache hatte, indem er irgendwie seinen Fuß immer umstellte. Also so Fußspitze nach vorne heißt erste Stufe, nach rechts heißt vierte Stufe, nach links heißt fünfte Stufe. Da gab's, also es wird überliefert, dass Chuck Berry da so seine Musiker harmonisch anwies über Fußgesten beim Spielen.
Ja, vielleicht meinst du, dass da dieser Auszug aus dem Drehbuch von inspiriert wurde?
Ja, möglicherweise. Oder andersrum. Ja. Genau. Vielleicht hat er auch Chuck Berry Back to the Future gesehen und hat gedacht, warte, das ist ja total gut. Die können ja einfach auf mich gucken. Dann muss ich dir das Stück nicht erklären. Ja. Warte mal kurz, ich bin gleich wieder da. Ich schenk mal kurz nach. Ich bin gerade irgendwie doch nochmal in der Laune für praktische Tipps. Kennst du das mit der Akkordzeichensprache?
Hast du schon mir in diesem Podcast schon 2-3 Mal erklärt.
Mit den Fingern?
Mit der Faust nach oben.
Ach, Scheiße. Und okay, alles klar. Dann habe ich noch wirklich ganz tolle Übeltipps. Und zwar hast du mittlerweile ein iReal-Book.
Ja, ich habe auch das irgendwie hinbekommen, da die jetzt reinzuladen, diese ganzen Standards. Und ich habe es auch schon genutzt.
Ja, was ich nämlich, also da kann mir natürlich jeder sagen, Felix, alter Hut, schnarch, schnarch, schnarch. Also das iReal-Book ist das ist Abersholt im 21. Jahrhundert. Also so, das sind so Playbacks für Jazz-Songs. Auch andere Musik. Aber es ist natürlich zum Jazz-Üben gut, weil man da ja oft immer sich so durch die Akkorde schlängelt. Man hat so eine Seite mit den Akkorden und kann aber auch das als Playback benutzen. Kann das Tempo einstellen, die Tonart, es kann transponieren. So, und jetzt gibt's unten links in der Ecke hier so ein kleines akademisches Hütchen. Hast du das schon entdeckt?
Nein, ich muss mal kurz die App aufmachen.
Das ist nämlich ganz toll. Da kann man einstellen, gibt es zwei Funktionen, nämlich üben, Tempo üben. Ich kann jetzt einstellen. Also
ich muss jetzt erstmal einen Standard aufmachen. Ja, ich nehme mal hier jetzt, was weiß ich.
Ja, völlig egal.
Child is born und dann, ach ja, das akademische Hütchen. Mhm. Tempo üben.
Und dann kannst du bei jeder Wiederholung zwischen 1 und 20 BPM schneller werden.
Ah ja, okay.
Was ja absolut genial ist. Und transponieren üben. Da kann ich bei jeder Wiederholung, also bei jedem Chorus, wenn die Akkorde wieder von vorne anfangen, kann ich höher oder tiefer transponieren.
Why you gotta know the standards and all the keys, right?
Ja, aber das ist natürlich wirklich super, zu sagen, ich habe jetzt irgendwie einen Standard und da lasse ich einfach mal dann transponiere ich einfach mal jeden Chorus. Und auch das mit dem Tempo ist gut, also absoluter Tipp von mir, ich habe auch noch so eine andere Metronom-App, die hat nämlich, das ist auch ganz toll, ich nehme mal, also wirklich jetzt hier praktische Übetipps. Die heißt, also ich benutze da der Time Trainer, genau hier. Das ist nämlich zum Beispiel auch ganz toll. Der hat wiederum die Funktion, dass da kannst du speed uppen auch. Das heißt, da kannst du linear schneller werden. Da kann ich quasi einstellen, ich möchte über 5 Minuten von 60 BPM auf 200 BPM. Was tatsächlich super ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine schwierige Phrase übst.
Ja.
Oder ein, was weiß ich, ein Bebop-Thema. Dann schmeißt du das Ding an und das Metronom wird immer schneller.
Ja.
Genial.
Das ist genial. Michael Brecker hat wohl auch sein ganzes Leben lang immer Abersold Vinyle geübt, durchgeübt. Also ich weiß, er ist gestorben, bevor dieses iReal-Book ist gestorben.
Ich glaube in den Nullern irgendwann, ja.
Und aber er hat wohl dieses Abersold-Ding wohl sein ganzes Leben lang genutzt. Also vor allem so die 251-Verbindungen oder Circle of Fifths und so. Und dann wurde es halt, immer wenn er eine Idee hatte, wurde die Platte aufgelegt und darunter gedudelt in allen Tonarten.
Ja, da gibt es auch, ganz interessant, das nennt sich das, habe ich doch hier als PDF irgendwie. Genau, Practicing Notebooks of Michael Brecker. Kennst du das?
Nee.
Das ist, da hat jemand, Michael Brecker hatte halt so ein Notizbuch, wo er immer Sachen notiert hat. Und das ist einfach so ein Buch voller Licks, auch recht unzusammenhängt. Aber das ist einfach und manchmal hat er noch so kleine Anweisungen dazu geschrieben. Aber also, das ist quasi nicht als Lehrbuch konzipiert, sondern das sind wirklich einfach seine Notizen.
Also,
das ist ganz, ganz interessant. Michael Brecker Notebook.
Und du kannst dich da wirklich jetzt irgendwie stundenlang mit befassen und zu so einem komischen Computer-Playback irgendwie spielen und Spaß haben. Also mir hat das ja bei Abersold damals schon nicht gefallen. Dabei waren das ja noch Menschen, die das eingespielt haben und man konnte einfach dazu spielen, einfach weil die Interaktion nicht vorhanden ist. Und für mich ist das halt einfach immer das Magische am Spielen dieser Musik gewesen. Deswegen war ich immer relativ schnell wieder weg von diesen Überangeboten, weil die halt einfach da so wenig, wie sagt man, Herz.
Ja, gut, also aber
bieten konnten. So. Ja, aber klar, wenn du einfach nur runterüben möchtest und so und das dich glücklich macht, dann kannst du es natürlich machen. Mir fehlte da immer so ein bisschen das Herz.
Ja,
da ist das Metronom eigentlich besser. Das Metronom finde ich, also es gibt ja nur das Timing vor, alles andere kannst du ja machen. Aber es ist schon, finde ich, sehr frustrierend, wenn du mit einem Schlagzeuger und einem Bassisten zusammen spielst und da passiert halt einfach zwischen dir und den Instrumentalisten so einfach mal gar nichts. Also mich hat das immer sehr demotiviert. Aber es gibt viele Leute, wie zum Beispiel auch Michael Brecker, denen geht das offensichtlich überhaupt nicht so.
Naja, also das ist also, finde ich ja toll, dass du, also wie du schaffst, mich hier als kaltherziges Übermonster und dich als wahnsinnig emotionalen Menschen.
Ich wurde in diesem Podcast auch schon als Kaviar-Kommunist bezeichnet.
Sensible Natur. Die das Maschinelle des iReal-Books nicht erträgt. Du hast als Pianist natürlich die Möglichkeit, dich selber zu begleiten. Gibt natürlich viele Instrumente, für die hat das einen gewissen Vorteil, da also mal Akkorde zu hören, ne?
Ja.
Zur Begleitung. Und ich glaube ja, also dass ich brauche dann auch gar nicht so viel Herz. Eigentlich ist ja das Maschinelle daran das Interessante. Also das, wie sagt man, das Strenge.
Freien, strenge, technische, ja.
Und wie gesagt, also diese, und das hatten wir früher nicht, also quasi so ein Playback, was automatisch transponiert oder so, ist ja einfach, das schaltet nochmal so ganz neue Übellevel frei.
Mhm.
Also weil, wenn du jetzt Rhythm Changes dann plötzlich in E-Dur spielst, dann merkt man mal auch, wo man steht, da so ungefähr. Das halte ich für eine ganz gute Sache. So, und jetzt nochmal der AirPod-Trick. Habe ich auch schon mal gesagt, aber wenn man diese Bluetooth-Kopfhörer hat mit so einem Durchzugsmodus, weißt du? Mit so einem Transparenzmodus, also wo quasi der Sound von außen nicht nur gedämpft wird, sondern das Gegenteil durchgelassen wird, da kannst du quasi, was weiß ich jetzt, am Kontrabass, kannst du Kontrabass spielen und kannst dir dann quasi wirklich dein iReal-Book so dazu mixen.
Ja.
Das halt finde ich wirklich toll, was die jungen Leute alles für Übermöglichkeiten haben. Ich finde aber auch dieses schneller werden, schneller und langsamer werden mit dem Metronom ganz interessant zum Üben, weil, ist auch nicht mein Take, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe. Wir sind ja so ein bisschen die Generation, wo das losging mit dem zum Klick spielen, oder?
Ja, also du meinst jetzt auch bei Konzerten,
genau.
also bei Popkonzerten.
Ja, also sowohl im Studio als auch live. Genau, man muss sich ja vorstellen, dass früher, also noch in den 90ern würde ich sagen, oder weiß ich nicht genau, oder zumindest auf jeden Fall bis in die 80er, Schallplattenaufnahmen grundsätzlich ohne Klick gemacht wurden.
Genau.
Und mittlerweile ist das völlig normal, also auch wenn eine Band live ohne Klick spielt, dass man alles auf Klick, also auf Grid macht. Das ist der überwiegende Teil aller Aufnahmen entstehen so, oder?
Ich glaube auch. Ich glaube, dass es mittlerweile, genau, auch natürlich irgendwie leichter ist, weil diese ganze Produktionsweise heutzutage ja so sehr oft über Overdubs funktioniert. Ja, genau. Du kannst natürlich viel besser dann dich da orientieren, wenn du vielleicht auch mal das, was im ersten Refrain nicht funktioniert, auch im zweiten dann einfach reinkopierst und so, ne? Solche Sachen, sie gehen dann.
Ja.
Aber ja, also ich rate jedem an, das auch mal ohne zu versuchen. Es kommt eine ganz eigene Magie zustande, die, also, die wirklich nicht zu unterschätzen ist, so auch in Aufnahmen. Also ich nutze das natürlich auch mal, aber oft auch nicht.
Ja.
Manchmal kommst du ja auch nicht dran vorbei, ne? Wenn du irgendwelche elektronischen Elemente irgendwie verwenden möchtest oder irgendwie, was weiß ich, einen modifizierten Prophet dann irgendwie mit dem dann irgendwie rumspielst und so, dann möchtest du natürlich dann auch ein bestimmtes Pattern haben, dass das halt dann natürlich getaktet ist. Aber genau, das ist ja nicht immer der Fall und ich finde schon, also gutes Beispiel, Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic, nicht nach Klick und das hörst du auch.
Ja.
Also das ändert jeder Part eigentlich, der gespielt wird, sofort eigentlich wirklich maßgeblich sein Tempo.
Ja.
Und ich finde, das hat auch eine ganz besondere Qualität bei diesem Album, ist ja sowieso die beste Band der Welt.
Genau, also der Grund, warum man auf Klick, also auf Raster, auf Grid aufnimmt, ist oft ein praktischer Grund. Man kann besser editieren, so die Bearbeitung ist einfacher und natürlich, aber genau, und bestimmte Musik hat diese Ästhetik auf, im Raster zu sein. Also das heißt,
ja, wobei meinst du, das würde also wirklich jemand merken?
Also nein, natürlich, also was du sagtest mit dem modifizierten Prophet, also mit dem Synthesizer, elektronische Musik hat diese Ästhetik.
Ja, genau.
Genau, auch Hip-Hop, also der Loop aus dem MPC, auch schon im frühesten Hip-Hop, hat diese quantisierte Ästhetik. Also das heißt, also die Gleichförmigkeit, also ein Groove, der durch diese Art von Gleichförmigkeit erzeugt wird, der ist bestimmten Stilistiken immanent. Das heißt aber halt nicht, dass jede Musik auf Klick sein muss.
Also wie macht ihr das mit der Eisenbahn?
Sehr viel Klick. Gibt auch Sachen ohne Klick, aber ist das meiste Klick, ja. Wie auch sehr, sehr viele, eigentlich, also auch ganz dem Zeitgeist verhaftet. Es ist natürlich gleichzeitig so, dass die Jazzmusik so ein bisschen eine Ausnahme, aber alles, was so Pop ist, da gibt es ja mittlerweile auch zum Beispiel, es gibt ja sehr hohe Ansprüche, man muss super tight sein, man muss auf Klick spielen können. Und dann gibt es natürlich auch große Ängste, nicht tight zu sein, das falsche Tempo zu haben.
Ja.
Ne? Also ich kenne das auch von live, das ist dann auch eine starke Verunsicherung. Das heißt, nee, das muss auf Klick sein, das muss genau das Tempo sein. Das ist ja eine Philosophie, die, weiß ich, in anderen Zeiten nicht so präsent war.
Ja.
So, was ich jetzt ein Take, den ich, um darauf zurückzukommen, den ich neulich gehört habe, weiß nicht mehr von wem, nämlich das Problem ist natürlich, wenn man immer auf Klick übt, auch gerade als Drummer, ist so ein bisschen das Problem, man lernt auf ein absolutes Tempo zu spielen, man lernt aber nicht unbedingt ein Tempo zu halten mit Leuten, die ein relatives Tempo spielen. Also das heißt quasi, wenn du mit Menschen spielst, ist das Tempo immer ein bisschen shaky, weil man gegenseitig aufeinander reagiert, wenn man keinen Klick hat.
Mhm.
So, und quasi, und abhängig zu sein von dieser Sicherheit des Klicks ist natürlich auch ein bisschen, kann Musik auch so ein bisschen statisch machen und man kann sich da auch so ein bisschen an den Klick versklaven, weil ich kenne auch durchaus Leute, die können dann auch gar nicht mehr ohne Klick. Also auch Drummer, die sagen, sie fühlen sich unwohl, wenn sie keinen Klick im Ohr haben.
Hm.
Also wie gesagt, Jazzmusik ist so ein bisschen eine Ausnahme. Da ist es unüblich, mit Klick zu spielen, oder?
Es wird es auch irgendwo mal gegeben haben, so, aber ja, eigentlich eher unüblich. Also, klar, also ist ja auch Teil der Interaktion, sind ja auch leichte Tempovariationen innerhalb des Grooves. Also das ist ja Teil der Individualität auch.
Genau, und aber deswegen so ein bisschen mein Take dazu, zum Beispiel mit dieser Tempo-Trainer-App, die schneller wird oder so, auch teilweise, du kannst auch so programmieren, dass die mal einen Takt aussetzt oder solche Sachen oder einzelne Schläge aussetzt. Das kann dabei helfen, also auch beim Üben, auch zu lernen, auf ein unzuverlässiges Tempo zu spielen.
Ja.
Finde ich eine ganz gute Idee. Weil dieses permanente, dieser Klick-Fetisch, also das hat sicherlich totale Vorteile. Man sollte als Musiker in der Lage sein, halbwegs auf den Klick zu spielen.
Ja.
Ne? Also weil natürlich, wenn man gar nicht auf den Klick spielen kann, dann kann man sicherlich auch nicht gut zu dem Tempo, was andere Musiker vorgeben, spielen. Das hat natürlich dann auch immer was sehr, wie sagt man, egozentrisches. Gibt ja immer gerne mal so Singer-Songwriter mit der Gitarre, die ganz viel alleine spielen und dann spielen sie mit der Band und dann preschen sie da einfach durch, weil die gar nicht in der Lage sind, sich tempomäßig nach einem Schlagzeuger zu richten oder sowas.
Ja.
Weil die lernen, sie sind der Chef. Ja, genau. Also deswegen finde ich das ganz gut, dieses Üben auf unzuverlässige Tempi.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe mal als Schulpraktikum in den, es war noch die 90er Jahre, ein Praktikum in einem Tonstudio in Hamburg, irgendwo in der Steilshofer Allee, ich glaube, es hieß Studio Impuls oder so, es gibt es nicht mehr, gemacht. Und da war es so, dass der eine Produzent die Band hat erst ein Demo einspielen lassen zusammen.
Ja.
So als Grundlage quasi, als das, was heute der Grid ist,
ja.
Um darauf halt auszutauschen. Und halt, ne, du konntest halt, du hast halt erstmal so eine Grundlage, die spielen einfach einmal alles zusammen und dann darauf jeder einzeln nochmal.
Okay.
Und hat das war so sein. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was da am Ende rauskam, aber der hatte auch gute Bands da.
Ja.
Also Lacrimosa, so eine, kennst du so
ja.
eine, so eine, so eine Gothic-Band.
Ja, ja, genau.
Ne?
Ja.
Düster. Genau, die waren zu der Zeit da und ich durfte für den Sänger immer die Gala kaufen und Brötchen und
der
so.
Der Sänger Kaffee. Von, guck mal, von Lacrimosa ja. liest die Gala.
Ja, so, ja. Ja. ja, der wollte die Gala haben. Also druckfrisch bitte.
Gut.
Ja, und Kaffee sollte ich kochen. Kaffee.
Aber schwarz!
Ich habe natürlich gedacht, vielleicht fragen die mal, ob ich irgendwie auch mal Klavier einspielen kann oder so. Also solche Vorstellungen hatte ich aber keine ja. Chance. keine Chance. Ja, dann durfte ich mal irgendwelche Gitarren einpacken. Die dann halt irgendwie in die Reparatur mussten oder irgendwelche Geräte und wurde regelmäßig auch angekackt, dass ich dann die falschen eingepackt hätte, sag mal, weil, also, ja, ich war ein junger Schüler.
Ja.
Und wenn halt gesagt wird, die kleine Gitarre,
ja,
ja, dann weiß ich ja nicht, was heißt klein. Kurz oder der Körper kurz. Also der Körper klein, ja, dünn. Also was ist dann klein?
Ja.
Weißt du das? Es gab nämlich eine, die war halt länger, aber hatte einen kleineren Körper und die andere war kürzer, hatte einen dickeren Körper. Und ich sollte die kleine Gitarre einpacken.
Nee, ich
und dann hat er gesagt, habe ich die falsche eingepackt? Ich ja. weiß nicht, für welche mich entschieden habe. Und dann hat er irgendwie hat er nochmal kontrolliert und dann meinte, sag mal, bist du eigentlich ein bisschen. Was, er hat wirklich das Wort genannt, gesagt.
Dumm?
Also. Ja, er hat ein Wort benutzt, das ich jetzt nicht wiederhole.
Studio Impuls.
Ah, ja.
Ja. Schöne Grüße.
Aber das war nicht der Produzent von Lacrimosa, das war der andere. Der hat eher immer so Schlager produziert. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Song ja, der Björn, der ist immer auf dem Turn. Und der hat er auch vom Atari aus produziert. Also er hat den Grid quasi genutzt und da immer erst so ein Playback gemacht mit den Möglichkeiten, die man damals so hatte. Man konnte ja an den Atari so Soundkarten anschließen, also so Datenbanken an bestimmten, Yamaha hat sowas zur Verfügung gestellt. Das waren so 19 Zoll Geräte, wo du so Karten reinstecktest, ja, und dann waren da so bestimmte Sounds, ja, die man anwählen konnte und so. Ne? Also quasi das, was heute hier jedes sind sie sowieso hat, aber auch jeder Computer und so. Das war halt damals mal ausgelagert, Outboard. Konntest du an Atari anschließen, damit der das abspielte. Und damit hat er dann so die Demos quasi gemacht und dann geguckt, was noch ausgetauscht werden musste. Meistens war es nicht so viel. Einfach nur nochmal dann die Bandmaschine gedrückt und aufgenommen und dann, genau, es musste drauf gesungen werden.
Also den gibt es, also das Studio gibt es noch.
Studio Impuls?
Ja, Studio Impuls. Also das wird ein Piepgewitter. Schöne Grüße. Aber also, immer noch da.
Krass. Ich habe das Praktikum nach 2 Wochen abgebrochen. Ich hätte eigentlich noch eine Woche länger gemacht, weil ich immer so angeschissen wurde da.
Hm.
Und da dachte ich, dann komme ich nicht mehr.
Okay. Ja. Sehr gut. Was für eine Art Snob war denn Björn? Für ein Equipment-Snob? War das immer das Neueste vom Neuesten oder Vintage? Nicht Björn.
Björn war einer der Sänger, ja, die engagiert wurden in einer Schlage. Die Leute, ich soll ja jetzt keine Namen nennen,
weil das
Piepgewitter.
Ja.
Also es gab einen sehr netten Produzenten, ja, da und einen ziemlichen Blödmann.
Ja.
Und ich nenne jetzt die Namen nicht, wir werden die auch gar nicht mehr so richtig geläufig.
Ja.
Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass der Herr, der da mit dem Atari produziert hat, dass das jetzt kein Outboard-Typ war, würde ich mir mal denken. Der hat eigentlich immer das Neueste vom Neuesten gesucht. Möglichst schnell sollte es gehen.
Ja.
Das hat ihn begeistert, wenn Dinge schnell gehen. Es ging damals ja schon sozusagen mit diesen Möglichkeiten dann modifiziert zu produzieren, ja, ging es ja schon los, dass du selber einfach mal schnell hier hast du schon mal das Playback. War mal sehr stolz drauf, wenn er das möglichst schnell hinbekommen hat.
Ja, verstehe ich. Das ist... gibt auch irgendwo so ein ganz tolles Video, wo aus den 80ern, wo Herbie Hancock sein Atari präsentiert. Kennst du das?
Ja, mit dem Produzenten. Wie heißt er?
Jones?
Heißt der
Quincy
große?
Jones?
Quincy Jones, genau. Ja. Naja, I love it, Quincy. Das Video ist legendär.
Ja, das ist wirklich ganz toll, weil man auch wirklich das Gefühl hat, okay, hier beginnt die Zukunft.
Ja, genau. Das ist gut.
Sehr, sehr gut. Lief auch hier neulich, hier war so ein, hier ist in Dresden ist ja immer Straßenfest. Jeden Tag Straßenfest, also das ist ja.
Montags vor allem, oder?
Ja, also ja, montags, freitags, samstags. Also. Und da lief dann auch von einem so eine, auf so einem Straßenfest ganz laut Rocket von Herbie Hancock.
Ah, ja.
Ja. Ja, ein absoluter Dauerbrenner.
Habe ich neulich eine spannende Geschichte zugehört? Habe ich vergessen.
Ja.
Die hätte ich jetzt gern gedroppt, deswegen mal kurz diese Kunstpause. Aber es gab irgendeine tolle Geschichte zu Rocket. Ich glaube, irgendwie hat auch was damit zu tun, dass sie ihn eigentlich droppen wollten oder so, ne? Und dann, ich glaube, Herbie Hancock, ah ja, genau, die wollten ihn eigentlich nicht mehr haben beim Major. Und dann hatten sie gesagt, komm, wir probieren es einmal nochmal mit hier so irgendwie diesen
Synthesizer.
So komischen Produzenten, irgendwie so jungen Leuten, die machen irgendwie crazy Kram. Ja, ins Rocket Ball rausgesprungen. Er war da auch gar nicht oft, so oft im Studio, meint er. Hat gar nicht so viel, also so viel hatte da gar nicht mit zu tun.
Genial. Also ich muss ja sagen, was ich absolut genial finde, deine Beobachtung der letzten, der großen Snob-Folge, die sehr gut ankam, vielen Dank.
Ja.
Außer bei den Parasitären. Dass der Beatles-Snob ja ein Generalist ist.
Ja.
Das ist genau. Mir wirklich auch nochmal klar geworden, wie sehr alle Leute die Beatles lieben.
Ja, es ist die beste Band.
Nach den Chili Peppers.
Ach ja, genau. Die,
aber ich finde das Ganze,
es
gibt einen YouTuber, der heißt David Bennett. Kennst du den?
Nein.
Und David Bennett macht immer so Videos. Der hat natürlich auch, also das ist, da gibt es auch bestimmte, das ist auch auf jeden Fall ein Snob aus ganzem Herzen. Der ist, also der hört zum Beispiel gerne auch, macht immer so Videos zu so ein bisschen so Musiktheorie. Und aber sehr viel Radiohead auch. Sehr viel Radiohead, sehr viel Beatles. Der hat so viele Videos über die Beatles gemacht. Und jetzt hat er neulich ein Video gemacht. Das fand ich dann nach unserer letzten Folge. Und zwar alle Beatles-Songs, die einen Keychange, also einen Tonartwechsel haben, die hat er wirklich systematisch aufgelistet und dann quasi nach Art des Keychanges sortiert und vorgestellt. Das ist wirklich echte Leidenschaft, oder?
Wenn man die Beatles
so liebt.
Ja, das zieh ich mir rein. Nee, aber was ja wirklich bei den Beatles anders als bei den Stones ja so ist, es ist eine einende Band. Es gibt ja auch den Generational Snob. Wenn du jetzt quasi die Stones abfeierst, dann bist du eigentlich schon wieder sehr nah an so einem Generational Snob.
Ja.
Das heißt, du bist in dieser Zeit sehr verhaftet und kennst dich da vielleicht auch besonders gut aus und so. Und bei den Beatles, nee, du musst noch nicht mal wissen, wann das, in welchem Kontext das stattgefunden hat. Du musst nicht bestimmtes Alter haben. Du kannst wirklich sehr, sehr jung sein und eine Faszination für Yellow Submarine entwickeln. So, das geht wirklich im frühesten Kindesalter heute nach wie vor immer noch los. Und deswegen ist das kein Snobismus, wenn du die Beatles magst.
Nee. So.
Aber und selbst wenn du Hintergrundinformationen über die Beatles hast, ist das kein Snobismus. Also, weil das auch etwas ist, und das meinte ich ja letztes Mal, was auch die Leute eint. Die freuen sich darüber, wenn sie nochmal irgendwie eine Geschichte mehr austauschen können und wollen sich nicht selbst darstellen als Beatles-Experten, sondern sie wollen etwas über diesen Mythos erfahren.
Ja.
Das ist wirklich was anderes. Das ist einfach eine Offenheit, die da in diesem Fantum drinsteckt, die es ganz bestimmt nicht bei den Swifties gibt und sonst wo auch nicht.
Ja. Und das ist mir, aber das ist irgendwie so irre, weil, also irgendwas nervt auch an diesem permanenten Beatles-Abgefeiere. Aber es ist ja doch so, es gibt ja irgendwie keine Band der Geschichte. Also es ist wirklich nur vergleichbar wirklich mit klassischen Komponisten, dass diese 10-jährige Schaffensepisode der Beatles so reichhaltig ist.
Ja.
Dass also von Biografen über irgendwie diese YouTuber und Tribute-Bands jeder hat, also dass Leute quasi ihr Lebenswerk auf den Beatles fußen. Das gibt es irgendwie sonst nicht. Und das ist ja wirklich auch wirklich toll, dass irgendwie man als junger Mensch, viele junge Musiker haben so einen Moment, wo sie die Beatles entdecken und sich dann da völlig drin verlieren, weil es da so viel zu holen gibt, ne?
Ja.
Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und es ist ja nicht nur, es ist ja einerseits so dieses Musiktheoretische, weil da immer so ein schlauer Akkord drin ist. Dann ist es dieser ganze Technikaspekt. Wie haben die Beatles aufgenommen? Dann kannst du ja noch irgendwie den ganzen Zeitgeist der 60er Jahre und so ganz viele Innovationen an denen nachvollziehen. Dann ist es wie so eine kleine Soap, ne?
Ja.
Weil es ist so reichhaltig, ne?
Ist sehr reichhaltig. Ja, ja. An dieser Stelle empfehle ich nicht den Podcast Your Favorite Band Sucks, The Beatles Suck, gibt es nämlich auch. Und die haben natürlich auch ein paar richtige Takes, was das angeht, aber sie sind dort auf dem Holzweg.
Also ich finde, ich liebe mal Your Favorite Band Sucks.
Ja, ja, ich auch.
Ich würde aber
habe ich neulich mal wieder Sigur Rós Sucks habe ich geguckt, gehört. Das ist ja auch so geil, weil die dann da haben die richtigen Takes. Meinten sie, warum nehmen die nicht gleich Klingonisch?
Ja.
Das wäre wenigstens eine Sprache. Also das heißt ja wirklich irgendwas. Da hat sich wirklich mal jemand die Mühe gemacht, eine Sprache zu erfinden und so. Und bei Sigur Rós ist es so, das ist keine Sprache, was sie singen. Das ist ja nicht mal Isländisch oder so. Das ist ja irgendwie kein Elbisch, nichts. So. Und dann sagen sie aber als Beipackzettel dazu immer noch, was die Sprache bedeuten könnte.
Ja.
Und da fragen sich die beiden zynischen Herren aus diesem Podcast, warum Kunst erklären, wenn sie sich nicht selbst erklärt? Und wenn man eine Sprache erklären will, die keine ist, so, also, ne, warum nutzt man dann nicht gleich eine Sprache, die irgendjemand versteht?
Ja. Aber das ist ja zurück, das ist ja bei den Beatles tatsächlich interessant. Ich kenne aber zum Beispiel niemand, der sagt, das Beste an den Beatles sind die Texte.
Nee, stimmt.
Das gibt es
ja auch nicht.
Das ist bei den Beatles wirklich interessant, dass das ja eine Band ist, die in ihren Texten total unzeitgeistig ist. Also es ist ja, also niemand schert sich so richtig um die Beatles Texte. Natürlich ist das irgendwie so, sind da so ganz schöne Liebeslieder oder auch so ein bisschen was Psychedelisches. Aber so richtig.
Naja, was man bei den Texten ja immer schon erfährt, und das finde ich auch, da brauchst du keine großen Englischkenntnisse zu. Selbst wenn du sie nicht verstehst, weißt du immer, sie bedeuten mehr als das, was gesagt wird. Can't buy me love oder so. Du weißt, es geht um mehr da, als nur, dass jemand irgendwie arm ist oder so. Oder, keine Ahnung. Also man weiß, es ist immer vielschichtig. Da hat man relativ früh so ein Gespür für. Und deswegen ist es, glaube ich, aber auch so schwer, diese Songs die Texte sich zu merken, zum einen, so, und zum anderen sie auch am Lagerfeuer zu singen. Also das funktioniert ja oft auch nicht.
Ja, weil die
keine klassischen Lagerfeuer-Singer, Songs.
Würdest du sagen?
Die wenigsten.
Let It Yesterday Be, vielleicht, hey, aber
Let It Be.
Yellow Submarine.
Finde ich eigentlich, also eigentlich eher Country Roads, oder?
Okay, ja, weiß ich nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass so die Beatles natürlich auch im Mitsing-Repertoire sind, aber natürlich längst nicht alle Songs und auch viele, viele Beatles-Songs eignen sich dafür nicht, aber sich mit dem Beatles-Songbook hinsetzen und Beatles-Songs singen, halte ich schon für was relativ ein nicht ungewöhnliches Phänomen. Aber ich glaube, die Beatles-Texte funktionieren vor allen Dingen gut, weil die phonetisch gut funktionieren.
Ja.
Ich spielte mal mit einer Gruppe mal vor vielen Jahren in Liverpool. Tatsächlich auch im Cavern Club. Und da war irgendwie so ein mehrtägiges Festival, so ein Indoor-Festival. Und da spielte auch irgendwie in dem anderen, da gab es irgendwie gegenüber noch so eine Bar, spielte eine japanische Beatles-Coverband. Und das war ganz toll, weil die sagen, Kabamaga, also mit so einem starken japanischen Akzent, so dass also es relativ konsonantenarm war. Und das funktionierte auch wahnsinnig gut.
Ja.
Ja, ja, auch deswegen, ich will jetzt Japaner nicht mit Kindern vergleichen, aber deswegen singen ja Kinder auch gerne. We are naja, no samawi,
samawi. Genau, es sind phonetisch ein großes Potenzial für auch Menschen wie uns ja auch, die gar nicht so gut Englisch können.
Ja. Also das ist, da bin ich immer noch so ein bisschen am Forschen am drüber nachdenken mit den Beatles, was dieses Beatles-Ding ist.
Ja.
Waren für dich die Beatles immer da oder gab es einen Beatles-Moment?
Waren immer da.
Ja.
Die Beatles waren immer da.
Die Beatles.
Die gab es einfach schon seit Anbeginn der Zeiten.
Ja.
Und dann gab es noch, um jetzt mal dieses Beatles-Thema zu verlassen, der Snob aus hanseatischer Perspektive, das müssen wir vielleicht nochmal aufklären, weil der ja was etwas ganz anderes bedeutet als den wir ja zuletzt beschrieben haben in der Folge.
Ja.
Also diesen Besserwisser-Typus, der sich in seiner kulturellen Meinung sehr, sehr ernst nimmt, sondern wir kennen ja den Snob oder den Snob-Begriff aus Hamburg. Einfach der Typ, der mit seinem Hockeyschläger durch die Gegend rennt und halt einfach aus reichem Hause kommt.
Ja.
So einfach Sohn reicher Eltern.
Ja.
HTHC-Hockey spielt.
Ja,
den haben wir Snob genannt früher.
Snob
war ja kein Besserwisser.
Ja, nee, das genau das. Wobei du bist ja so ein bisschen mehr Richtung Eppendorf aufgewachsen. Das heißt, das waren so Leute, die ja tagtäglich so vor die Füße gelaufen sind, ne?
Ja, auf ihrem Weg zum Johanneum.
Ja, ja, genau, ja, ja. Das konnte ich das konnte ich so ein bisschen umgehen, dieses Milieu in meinem Aufwachsen. Das stimmt. Auch gerne Stehkragen. Wobei jetzt schon wieder cool.
Ja, gute Frisuren immer, gut gegelt.
Wir arbeiten heute ja hier wirklich mal wieder so eine gute, das war jetzt auch Zeit nach der Sommerpause, dass wir nochmal eine Kleinkramfolge machen. Ich habe nochmal eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ja. Und zwar, das kannst du mir vielleicht beantworten, ich weiß die Antwort nicht so richtig, wann ging das los mit dem luftigen Saxophon-Sound?
Ja. Aber es gibt doch dieses Klischee, mach mal ein Tenorsaxophon nach. Trompete ist ja klar. Tenorsaxophon.
Ja. Ich hab,
wann ging das los? Du meinst der skandinavische Sound, der Fjord-Sound?
Ist das das? Ja, nee, weil ich habe mir überlegt, dass ich sprach da neulich mit zwei verschiedenen Menschen sprach ich über luftige Saxophon-Sounds. Einmal mit einer Person, die sagte, sie findet den luftigen Saxophon-Sound besonders schön. Mhm. Und eine Person sagte, das ewige, dieses Geblase und Gepuste nervt.
Ja.
Und ich habe auch den Eindruck, dass es im Zeitgeist, dass heutzutage eher ein luftiger Saxophonstil sehr präsent ist.
Hat sich, finde ich, auch, ich bin da ja Nullerjahres-Snob, hat sich damals, finde ich, auch ziemlich gut durchgesetzt. Chris Cheek
ist Chris großartiger Cheek der Erfinder des
Vertreter des auch sehr luftigen, langen Tons schon. Würde ich sagen, auch hat er wirklich geprägt und eins der besten Versionen von All or Nothing at All eingespielt im Barcelona, im Club Jamboree. Da gibt es eigentlich zwei CDs, zwei Konzerte in diesem Etablissement begleiten. Und All or Nothing at All, würde ich sagen, wirklich eine der besten Versionen eingespielt von Chris Cheek. Ich habe mal, weil ich dieses Lied so gut finde, ich mache das manchmal, dass ich dann auf Spotify gehe und alle Versionen miteinander vergleiche. So, wer hat es eigentlich am besten gesungen und so.
Ach, wirklich?
Und okay. Es gibt natürlich auch Frank Sinatra und Billie Holiday und so. Alle machen sie alle ganz gut, aber wer wirklich absolut, und das ist ein absoluter Anspieltipp, wer wirklich absolut führend ist in der Interpretation dieses Stücks, ist Henry James. Genau, der holt wirklich alle ab. Es ist auch vollkommen klar für alle anderen, glaube ich, gewesen, dass er es jetzt am besten gemacht hat, weil Frank Sinatra danach ihn nochmal engagiert, um mit ihm das gleiche Stück im Duo aufzunehmen, weil er muss sich tierisch geärgert haben, dass Henry James den König der Crooner quasi in der Interpretation dieses Stücks All or Nothing at All übertrumpft hat. Es ist nämlich wirklich einfach um Längen besser. Bitte reinhören. Henry James Interpretation von All or Nothing at All. Du gehst in die Knie, ich sag's dir.
Sagt mir gar nichts, Henry James.
Ja, es gibt also Crooner, die man manchmal gar nicht so kennt. Auch Perry Como ist so einer, ne? Der da würde ich mal das Lied Sunset Sunrise empfehlen. Du drehst durch, was da irgendwie alle Gewerke, so Orchester, Gebläse, alle mit dabei und er haut halt drüber. Tony Bennett kennt man ja auch, hat mit Lady Gaga jetzt noch zwei
Alben gemacht. Lady Gaga,
Tony
Bennett.
Ja, Peter Martin, so ein geiler Jazz-Boomer. Heißt die nicht Lady Gaga? Nee.
Ich meine auch, der heißt Tony Bennett, aber...
Ja, das ist ja egal. Ich meine, wir dürfen es ja sagen, wie wir wollen. Wir sind ja Germans.
Ja. Was ist denn nochmal Crooning? Infosegment.
Dieser Entertainment-Jazz-Gesang, oder? Also von den wir so von Frank Sinatra auch kennen.
Ja, genau.
Das ist quasi Las Vegas, große Bühne, Orchester, Gebläse und dann halt darüber laut singen. Also mit einer vollen Stimme.
Achso, ich denke, ich verstehe unter Crooning immer eher, was so ein bisschen auch am Sprechen dran ist. So nah an der Sprechstimme halt nicht. Also auch ein Gesang, der so durchs Mikrofon möglich wird erst.
Ja, kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ich müsste den Begriff jetzt...
Genau, aber die Crooner sind auf jeden Fall so die Sänger so ab den 20er, 30ern. Sind Crooner immer Männer?
Ja, ne? Ja, ich glaube.
Ja.
Es ist ja auch so ein bestimmtes Bild, was damit einhergeht. Ja. Ne? Die haben dann immer diese schönen Anzüge an. Und
sind so ganz lässig.
Sind ganz lässig und lebe Männer.
Ja.
Stimmt.
Bisschen aus der Mode gekommen. Also Roger Cicero, der letzte deutsche Crooner.
Wie viele deutsche Crooner gab es denn überhaupt?
Ja, gute Frage. Ist Udo Lindenberg, ist das ein Crooner?
Udo Jürgens vielleicht eher, oder?
Udo Jürgens. Oh, übrigens, Speedy Gonzales eingangs, ne? Pat Boone, Speedy Gonzales, gibt's auch in der Coverversion von Rex Gildo.
Ah ja.
Deutscher Schlagerstar.
Siehst du, das ist doch bestimmt das, was ich im Ohr hatte, als du meintest, wer vorher kommt. Das ist doch bestimmt die Version, die man so
als zumindest in unseren Breiten
German kennt, ja.
Ja, im Headquarter in London wahrscheinlich nicht.
Ah.
Aber wo wir hier schon sind, ich habe nämlich noch einen Snob vergessen, der Crooner hat natürlich eine Big Band im Hintergrund. Und ja, dann gibt es natürlich bei den Big Band Snobs auch die Saxophonisten. Und weißt du, was das für Snobs sind? Das sind die Ich spiele alle Reeds Snobs.
Ah ja, genau. Das, wie kommt denn, also die, da müssen wir natürlich jetzt nochmal rein, wegen der, du hast ja eigentlich gefragt, wie es mit diesen luftigen Sound zustande ja kommt. Braucht man da bestimmte Reeds für oder was, oder muss man da nur bestimmte viel Luft reinblasen? Oder wie kommt das
zustande? Meine, man muss nur viel Luft reinblasen. Aber mir ist dann doch nochmal, als dieses Luftthema aufkam, mir ist dann doch nochmal klar geworden, dass es wirklich unterschiedlichste Grade an Luftigkeit gibt bei Saxophonspielenden. Ja. Das ist was ganz Individuelles ist.
Ja, das stimmt. Aber irgendwie geht das doch schon, also es gibt doch so auch so Coltrane-Stücke, da geht das doch irgendwie schon los. Oder wenn, wie heißt denn diese Zusammenarbeit mit dem Duke und Coltrane? Da gibt es doch In a Sentimental Mood und so. Hat das nicht schon wahnsinnig viel Luft alles?
Ja, das ist, geht aber auch in eine gewisse Röhrigkeit rein. Bei Coltrane ist ja eher so das Ding, dass der eigentlich zu viel Power hat. Ja. Da wird ja eher so, also was dann auch Michael Brecker noch mal mehr macht, so dass da so richtig so gequietscht wird. Ja. Das meine ich nicht mit der Luftigkeit oder auch Peter Brötzmann oder so. Also einfach dieses mit wahnsinnig viel Power spielen. Die Luftigkeit kommt ja eher durch eine Zartheit.
Ah, okay. Ja,
und weißt du, was ich meine?
Also, ja, deswegen, ja. Chris Cheek, finde ich, trifft es da eigentlich ganz gut.
Jetzt habe ich nur gefragt, gibt es einen Moment in der Jazzgeschichte, wo sich das luftige Spiel so richtig etabliert hat? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber für mich ist das ganz klarer Nullerjahre-Sound eigentlich, wo man irgendwie so viel Luftigkeit hat. Da wurde es ja sogar in den Trompeten dann irgendwie versucht, irgendwie möglichst luftig klingen zu lassen und so. Ave Hendrickson und sowas. Und,
es gibt sicherlich jemand wie Lester Young oder sowas, der auch irgendwie luftig und zart ist, aber es ist nicht die Luftigkeit von heute. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an den Aufnahmen, aber irgendwann war sie da.
Achso, vielleicht war es durch die Aufnahmen früher mehr vonnöten, einfach mehr zu rühren.
Das kann sein, ja.
Also um sich durchzusetzen.
Also, da gibt es ja unterschiedlichste Saxophonspielweisen. Also wirklich von schneidig bis luftig.
Ja.
Das ist ja dann, da bin ich auch manchmal fast neidisch drauf, wie individuell man natürlich an so einem Blasinstrument seinen Sound gestalten kann.
Ja, da freuen wir uns über Rückmeldungen. Also, falls jemand einen historischen Abriss machen möchte über die Luftigkeit im Saxophon und wie sie entstanden ist und wie sie sich entwickelt hat, bitte immer her damit, sabbelt sie uns ein.
Ja, gerne.
Oder schreibt sie uns, wir brauchen solchen Input. Wir können nicht alles wissen. Wir wissen wirklich wahnsinnig viel, aber das wissen wir nicht.
Ja. Und was wir aber wissen, ist, dass wir auf jeden Fall deutlich zu wenig 5-Sterne-Bewertung haben bei Spotify.
Ja, aber wir sind übrigens einen vor irgendwie der Zahl, die du damals genannt hast. Ja. Ich will jetzt nicht wieder sagen, worum es geht, aber bei den Bewertungen bei Spotify, da sind wir kurz davor bei der Zahl, die du damals genannt hast, um halt diese Playlist fertigzustellen, die immer weiter, die wird immer schwerer fertigzustellen. Ja,
ja. Okay, Leute, wir brauchen noch ein Like bei Spotify. Und dann,
Ist die Playlist online. Ja, klar, bin gespannt.
Ja, die fehlt noch. Also ein paar Bewertungen wären nett, weil der Algorithmus schläft nicht.
Ja.
Okay, gut. Haben wir noch irgendwas, um den Podcast auf eine heitere Note zu enden?
Vielleicht eine spirituelle Note. Ja. Emma Hoy Tsege Miriam Gebru war eine äthiopische Nonne und Musikerin, bekannt für ihre einzigartigen Klavierkompositionen, die Elemente klassischer europäischer Musik mit äthiopischen Melodien und Rhythmen verbinden. Geboren am 12. Dezember 1923 in Addis Abeba, zeigt sie früh musikalisches Talent und studierte in der Schweiz bei renommierten Musiklehrern. Trotz einer vielversprechenden Karriere als Konzertpianistin entschied sie sich für ein Leben im Kloster. Okay. Während ihrer Zeit als Nonne komponierte sie zahlreiche Klavierstücke, die durch ihre spirituelle Tiefe und ihre Verbindung zu äthiopischen Traditionen geprägt sind. Ihre Musik verlangt international Anerkennung und wurde auf mehreren Alben veröffentlicht. Emae Tsege Miriam Gebru verstarb am 26. März 2023. Ein absoluter Anspieltipp.
100 Jahre
interessante
alt.
Geschichte.
Sag mal den Namen.
Ja, wahrscheinlich
dass ich das nachvollziehen
kann. Emma Hoy.
Emma Hoy.
Ja. E-M-A-H-O-Y. Und dann C-G, T-S-E-G-E, also, und dann Miriam
Gebru. Ja. Ja, gibt's hier. Oh, aber
tolle Musik.
Alter Schwede, die hat hier 10 Millionen Plays.
Ja, die geht voll ab gerade. Ja. Also ich glaube, deswegen ist sie mir auch reingespült worden oder Anton hatte sie mir empfohlen oder so. Ich fand das irgendwie auch eine interessante Geschichte. Okay. Ja, kannte ich auch nicht, aber es ist echt richtig gute Musik. Okay. Kann man sich mal anhören.
Okay.
Ja, ansonsten würde ich sagen, mit spirituellen Grüßen.
Mit spirituellen Grüßen. Geht's.
In die Woche. Eine schöne Restwoche euch. Eine schöne swingende Restwoche wünsche ich.
Ja, wünsche ich auch. Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Ciao.